Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange heute zum Mitte Mai. Wochenende muss man schon sagen, direkt nach dem Christi Himmelfahrt Feiertag, also für manche eine kurze Woche. An der Börse wurde durchgehandelt und es war eine sehr turbulente Börse, die ich gemeinsam mit Ihnen durchsprechen möchte und wo wir auch gemeinsam den Fokus auf einige Technologiewerte legen. Die Präsentation ist vorbereitet mit dem Wochenrückblick und, wie ich schon andeutete, dem Blick auf den Technologiesektor. Das Ganze würde ich auch gleich mit dem Schara besprechen. Es ist aufgezeichnet worden oder wird gerade aufgezeichnet um 14 Uhr Freitag. Also die Schlussstände sind hier natürlich noch nicht implementiert. Wenn Sie die Aufzeichnung im Nachgang sehen, bitte bedenken Sie das. Aber man kann schon einmal im Wochenrückblick der Indizes erkennen, dass es hier beim Nasdaq die größten Verluste gab, ebenso wie beim Nikkei, der aber übrigens schon im Wochenende ist. Also der Nasdaq 100, das US-Technologiebarometer, stand sogar zwischenzeitlich unter 13.000 Punkten, aktuell minus 4,5% Wochenperformance. Auch die Wall Street, der Dow Jones im Minus, der DAX versucht das Minus ein Stück weit aufzuholen, aktuell noch 0,5% im Minus und nur die Shanghai Stock Exchange glänzt mit einem Plus in dieser Woche, das vielleicht als Rahmenbedingungen, bevor ich hier den Schara ins Bild drücke und ihn begrüße. Hallo Schara.
Hi Andreas.
Es war ja für manche Teilnehmer am Markt eine kurze Woche durch diesen Brückentag, insgesamt aber eher turbulent. Wie hast du das denn erlebt?
Genau, es war eine kurze Woche, aber eine sehr turbulente Woche. Gerade die amerikanischen Börsen haben ein bisschen verrückt gespielt. Und ich glaube, da haben wir ganz viel heute zu bereden.
Das auf jeden Fall. Und wir blicken zuerst immer traditionell auf den DAX, auf das Kursbarometer hier aus Deutschland, was die meisten Trader beobachten. Der zeigt keine klare Richtung. Im Tief waren wir ja in dieser Woche bei rund 14.800 Punkten. Das ist in etwa der Tiefkurs von der Vorwoche. Davon hat sich der DAX nun wieder sehr dynamisch erholen können. Aber dennoch in der großen Bandbreite seit Ostern gibt es keine klare Richtung, oder?
Genau, wie du schon sagtest, wir sind jetzt so in so einer Seitwärtsbewegung und ja, ich glaube, für neue Rekorde im DAX fehlen einfach gerade die Impulse und deswegen ist es nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir in den kommenden Wochen einen Seitwärtsgang hier erleben und ja.
Vielleicht färbt da ja auch ein wenig das Technologiebarometer aus den USA ab. Ich hatte es eingangs erwähnt, die Nasdaq stark unter Druck geraten in dieser Woche. Wir haben die Nasdaq hier auch abgebildet. Noch gibt es einen Aufwärtstrend, den man einzeichnen kann, aber der könnte auch in Gefahr geraten, wenn man sich einzelne Werte anschaut und vor allem einzelne Meldungen, denn da ging es vorrangig in den USA um das Thema Inflation.
Genau, also die Technologieaktien waren halt stark betroffen von der Inflationsangst. Die amerikanischen Börsen machen wieder Inflation wieder so zum Thema. Das war in den vor einigen Wochen nochmal ganz kurz Thema, dann war es wieder vergessen. Jetzt ist es wieder ganz großes Thema, weil auch der Consumer Price Index rauskam und der halt einfach viel höher war als die Erwartung. Und gerade so Technologiewerte, die sehr sensibel sind oder sensibel dagegen sind, trifft es halt stark, gerade stark verschuldete Technologieunternehmen, die halt davon leben, dass sie halt Fremdkapital finanziert sind. Und es ist natürlich verständlich, wenn dann die Zinsen steigen, dass diese Werte halt dann, falsch bewertet sind. Und genau, das hat die halt sehr stark getroffen, gerade sehr spekulative Tech-Aktien wie Trade Desk, wo man halt so ein bisschen in die Zukunft investiert, sage ich mal, wo man von höheren Umsätzen ausgeht, die aber irgendwie noch fundamental nicht so auf dem Papier steht, die sind halt sehr, sehr stark betroffen. Und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied, wenn man dann die Big Tech sieht, so wie Apple oder Microsoft, die sind dann auch sehr stark betroffen, aber im Vergleich waren es natürlich dann nur so 2-4%. Und wenn wir bei Trade Desk mal gucken, haben wir dann 10, 15, 20%, die Aktie dann verloren hat. Und ich glaube, bei den Big Techs ist es halt einfach, dass wir da fundamentale Daten haben, die das dann nochmal unterstützen.
Ja, du hast schon die Zinsen erwähnt, also das ist so ein bisschen das Schreckgespenst, das Zinsgespenst, dass die Zinsen eher als man bisher annimmt von der US-Notenbank Fed erhöht werden und um eine Implikation zu bekommen, wie weit die Zinsschätzungen vorangetrieben sind, also wann sie eintreten könnten, schaut man auf die US-Anleihen, die 10-Jährigen und die sind ja kontinuierlich in diesem Jahr schon gestiegen, schon ein besorgniserregendes Level oder eher noch ein normaler Bereich?
Genau, also es ist, glaube ich, sehr schwer, da eine Wertung anzunehmen, aber ich glaube ja, also die steigenden Anleihen ist natürlich ein Zeichen dafür. Viele Investoren haben ja halt in diese Big Techs oder in die Tech-Werte investiert, weil es gerade draußen, sage ich mal, keine Rendite gab. Und wenn dann Anleihen mehr zahlen oder höheren also die Zinsen steigen, ist halt natürlich die Verlockung groß, dann das Geld in, sag ich mal, sicherere Investments zu parken.
Der sichere Hafen Anleihen kommt also bei Anlegern immer mehr in den Fokus, vor allem auch bei den großen Pensionskassen und was es nicht alles in den USA gibt, wo die großen Gelder bewegt werden. Da sprechen wir gar nicht von uns Privatanlegern, aber wir Privatanleger, wir schauen natürlich sehr gerne auf die Technologiewerte und da hast du uns vier Aktien mitgebracht, die wir nicht nur vom Chart her bewerten wollen, sondern wo wir auch so ein bisschen hinter das Zahlenwerk schauen möchten. Da fangen wir zuerst einmal mit einer Aktie an, die durch positive News überzeugte Quartals Zahlen und so weiter. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Es geht hier um die BioNTech.
Genau, BioNTech, glaube ich, haben jetzt alle mitbekommen, haben halt durch letzte Woche halt sehr viel an, ich glaube, das waren 10, 15% verloren, weil halt so das Gespräch war auch jetzt von seitens Biden, dass die Patentschutzrechte quasi aufgehoben werden, dass quasi alle Länder quasi produzieren können mit diesen Patenten. Und das ist halt manchmal so ein Dilemma. Also ist natürlich einerseits rettet das natürlich Leben, wenn halt andere Länder halt diese, ich sag mal, Rezepte nutzen können, um dann Impfstoffe herzustellen. Andererseits hat BioNTech natürlich Millionen in das Projekt investiert, um halt auch ja letztendlich diesen Impfstoff herzustellen und zu verkaufen. Und ja, das ist halt jetzt so ein kleines Dilemma. Und ich glaube aber auch, dass man, wenn man dieses Know-how einfach weitergibt, ist es nicht einfach so. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht wie so ein Kochrezept, dass man sagt, ja, man kann diesen Impfstoff einfach herstellen. Ich glaube, da gehört auch viel Erfahrung in das Herstellungsverfahren. Und ich glaube, das ist nochmal auch so ein Problem gewesen. Aber genau, die BioNTech hat ja montags Zahlen gebracht und konnte sich da nochmal ein bisschen erholen von diesem starken Kursrutsch.
Das schauen wir uns gerne hier im Chartbild an. Also der Kursrutsch konnte sich hier nicht fortsetzen. Zum Glück für die Anleger, wie man hier sehen kann. Also die Aktie davor auf einem Allzeithoch, ganz klar. Die gibt es ja auch noch nicht lange an der Börse und die Aktie hat sich in den letzten Wochen auch fulminant entwickelt. Also wenn man sich alleine anschaut, was von Mitte April jetzt bis in den Mai hinein gelaufen ist, dann war das ja fast eine Kursverdopplung. Und die rührt nicht nur daher, dass das Impfmedikament hier stark begehrt ist, sondern dass auch weitere Produkte in der Pipeline sind, vielleicht auch gegen Krebs. Also BioNTech ist mehr als nur dieses eine Medikament gegen Covid-19, richtig?
Genau, also ich glaube, viele Anleger übersehen das. Also wir haben hier so mit BioNTech nur den Impfstoff in Verbindung, aber BioNTech hat sehr viele Medikamente in der Pipeline, auch gegen Krebs. Und da sind sogar schon einige in der zweiten Phase oder in der ersten Phase, also nicht mehr nur präklinische also Medikamente. Und ich glaube, da ist halt auch nochmal viel Potenzial für BioNTech halt zu wachsen. Klar, irgendwann wird natürlich dieser Corona-Impfstoff-Umsatz abflachen und es wird dann vielleicht ja so eine Cash-Cow, sage ich mal. Der Anstieg der Umsätze wird dann nicht mehr so stark sein und da ist es dann wichtig, dass BioNTech andere Medikamente hat, andere Medikamente aufweisen kann, die dann fertig getestet sind und dann vermarktet werden können, um dann halt weiter Umsatz zu generieren. Aber BioNTech hat auf jeden Fall sich durch diese Krisenzeit ja, einen guten Namen gemacht, auch durch die Kooperation mit Pfizer. Wirkt BioNTech auf jeden Fall wie ein seriöses Pharmaunternehmen und das könnte auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für die Zukunft sein.
Da sind wir weiter gespannt und werden das auch weiter berichten. Vielleicht entsteht ja ein ähnlicher Big Player wie die nächste Aktie, die wir hier besprechen möchten. Die kennt vermutlich jeder, denn er hat sie vermutlich auch für einzelne Payments genutzt oder für einzelne Lieferungen. Die Rede ist vom größten Online-Händler der Welt, von Amazon, der durchaus nicht nur noch ein Online-Händler ist, sondern auch durch viele andere Sparten überzeugt.
Genau, also also Amazon ist halt auch ein interessanter Wert jetzt, um sich den nochmal anzugucken, weil der halt in dieser Seitwärtsphase ist, schon seit mehreren Monaten. Und ist natürlich die Frage, also Investoren steige ich jetzt aus und für neue Investoren steige ich jetzt ein. Und ja, mit einem KGV von 60 ist es natürlich sehr hoch bewertet, werden dann viele sagen. Aber wenn man sich mal die Analystenziele ansieht, die sind schon sehr weit oben und es wird halt auch noch Wachstum erwartet. Und wenn man sich mal die Sparten ansieht von Amazon, also erstmal natürlich das Kerngeschäft, das E-Commerce, dann das Cloud-Business und auch im Bereich Entertainment ist Amazon halt stark aufgestellt. Und genau, es ist sehr stark diversifiziert und in allen Bereichen mit vorne dabei. Gerade im Cloud-Business ist Amazon die Nummer eins. Und ja, da ist halt auch viel, viel, viel Fantasie für und auch viel Wachstum zu erwarten.
Das Cloud-Business hast du gerade angesprochen. Die Streaming-Dienste, Amazon Music, auch die Hörbuch-Variante, Twitch gehört dazu für diverse Streamer. Und da haben wir auf jeden Fall noch viele News zu erwarten, die Amazon vorantreiben könnte. Der Aktienkurs hat ja nach den grandiosen Quartalszahlen etwas gelitten. Ist das jetzt vielleicht schon eine Einstiegschance?
Genau, es ist gut, dass du die grandiosen Quartalszahlen erwähnst. Also die Zahlen waren also sehr, sehr gut. Es wurde wieder Umsatz gesteigert, der Gewinn wurde gesteigert und man muss halt auch mal bedenken, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das halt sehr, sehr riesig ist und dass es halt wirklich Umsätze um diese Prozentzahl steigern kann, ist natürlich beeindruckend und genau, der Kurs rutscht, ist natürlich auch jetzt dem Tech-Sell-off geschuldet und natürlich bietet sich hier eine Einstiegschance. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Unternehmen, was sehr lange noch bestehen bleiben wird. Es ist natürlich aber auch das Risiko oder das Gerücht, was immer herumschwirrt, dass Amazon halt vielleicht aufgespaltet wird. Das könnte vielleicht nochmal, ja, sage ich mal, ein Argument dagegen sein, da zu investieren, weil halt Amazon so groß ist, eine Monopolmacht darstellt, ist natürlich immer wieder so. Das Problem, dass man versucht, Amazon irgendwie aufzuspalten. Und da sind natürlich auch, sage ich mal, vom Kartellamt immer wieder Druck gegen Amazon, dass man, sage ich mal, das Cloud-Business in einem Spin-off quasi abtrennt. Natürlich ist das vielleicht sogar gut. Also es könnte gut sein, dass das quasi das Cloud-Business, dass man sich darauf fokussiert, das weiterentwickelt und da ein sehr, sehr großer Player wird, wobei Amazon jetzt schon ein großer Player ist. Andererseits ist natürlich, sage ich mal, das Cloud-Business die Cash-Cow und man braucht halt die Gewinne aus unterschiedlichen Segmenten, um halt das ganze Unternehmen weiterzuentwickeln. Und es ist halt schwierig, dieses Szenario zu bewerten. Es könnte also schlecht sein, es könnte aber auch gut sein. Aber also nach meiner Meinung spricht nichts gegen eine Investition in Amazon.
Also ich denke, das ist so ein bisschen wie bei Siemens. Siemens hat ja auch viele Sparten ausgegliedert, an die Börse gebracht, die Infineon, Siemens Healthineers, Siemens Energy und. Und trotzdem ist Siemens noch ein starker Konzern, ist ja an allen Tochterunternehmen weiterhin beteiligt.
Genau, richtig. Also man kann ja auch noch durch Beteiligung da quasi noch drin sein. Deswegen, also Amazon ist in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr gute Investition.
Der Gewinn, das möchte ich auch nochmal nachreichen, im letzten Quartal hat sich verdreifacht, 8,1 Milliarden, und das ist schon das vierte Rekordquartal in Folge. Also das muss erstmal ein Unternehmen nachmachen, und vielleicht schafft es ja dieses Unternehmen, was wir jetzt noch einmal porträtieren müssen, was auch so ziemlich jeder zumindest gehört hat oder vielleicht auch schon nutzt, und zwar ist die Rede von Netflix.
Genau, Netflix ist natürlich also ein Anbieter von Video-Streaming-Diensten und heute kamen nämlich die Quartalszahlen von Disney, also dem Konkurrenten im Bereich Video-Streaming halt zu Netflix. Und die waren natürlich enttäuschend in der Hinsicht, dass also die Abonnements nicht weiter gestiegen sind oder schon gestiegen sind, aber nicht den Erwartungen quasi gerecht wurde. Und das Problem hatte auch Netflix bei den Quartalszahlen, die sie vorgelegt haben. Das hat die Aktie auch getroffen. Aber wenn man so im Bigger Picture, sage ich mal, guckt, hat Amazon Netflix mit 130 Millionen Abonnenten relativ großes, ja, also relativ große Marktmacht oder Marktstellung. Ich glaube, der aktuelle Kurs Dollar liegt bei 486 Dollar. Und in der Spitze waren wir schon bei 590 Dollar. Also da ist auf jeden Fall natürlich was ja, runtergekommen. Ist natürlich auch wieder die Frage, ist das eine gute Einstiegsmöglichkeit? Ja, also Das erste Argument immer gegen eine Investition in Netflix ist immer, dass Netflix halt sehr stark verschuldet ist. Aber das muss man halt auch von der Perspektive sehen, dass Netflix halt diese Verschuldung vor 2, 3, 4 Jahren gemacht hat, um halt in die Eigenproduktion zu gehen. Also Netflix produziert extrem viele Sachen selber, also Filme, Serien, Dokus, alles. Und nicht nur halt, ich sag mal so Budgetproduktionen, das sind wirklich Produktionen mit renommierten Darstellern, renommierten Filmregisseuren. Und da ist halt nochmal die Frage, die Bewertung vom Branding, also Netflix als Brand. Und wenn man sich die Zahlen so ansieht, Gewinnmarge, Umsatzsteigerung, es ist alles vorhanden, das Unternehmen wächst und klar, die Nettoverschuldung ist natürlich ein Dorn im Auge, aber ich glaube, Netflix nutzt diese Verschuldung wirklich, um mehr Umsatz zu generieren und also auch viele Filme und viele Serien, die Netflix produziert, sind halt auch, wenn man im Social Media so mal guckt, sehr, sehr, sehr gemocht und sehr gefragt und es spricht auch hier für mich persönlich nach meiner Meinung kein Grund dagegen, in Netflix zu investieren.
Für mich hat es ein bisschen, um auch so ein Kontrapart mit reinzubringen ins Gespräch, die Disney-Zahlen ein bisschen enttäuschender, die Netflix-Zahlen auch hinter den Erwartungen ein bisschen zurück. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass wir jetzt, wenn der Frühling beginnt und der Sommer bald startet, vielleicht der Lockdown komplett zu Ende ist, die Impfungen durchgeführt werden, wir wieder reisen dürfen und so weiter, hat man sicherlich mehr Alternativen zu Streaming-Diensten und dann könnte der Sommer für die Streaming-Dienstanbieter so ein bisschen eine laue Strecke sein, oder?
Ja, das könnte schon sein, da hast du schon recht. Also die Leute könnten natürlich mehr wieder ins Kino und Theater und etc. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Netflix als Corona-Profiteur halt extrem gute Zahlen in 2020 halt hingelegt hat und die Erwartungen halt einfach zu hoch waren, nachdem man diese Zahlen halt gesehen hat. Also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn viele Länder halt im Lockdown stecken, dann ist es natürlich... Es ist die Umsatzsteigerung natürlich, sag ich mal, einfacher. Und ich glaube halt einfach, die Erwartung war einfach viel zu hoch. Das Unternehmen wird wachsen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so stark wachsen, wie es halt in 2020 gewachsen ist, weil es, wie gesagt, ein klassischer Corona-Profiteur war. Aber ich sehe keine Gefahr für das Geschäftsmodell von Netflix, sag ich mal. Mhm.
Ja, Geschäftsmodelle sind ja immer das Erste, was man sich hier genau anschauen soll. Da sind wir beim Wert Nummer 4 hier quasi und das möchte ich hier, na, wo haben wir denn? Da möchte ich ein Unternehmen vorstellen, was wir vielleicht noch gar nicht alle kannten. Ich hatte es auch schon mal gehört, aber mich noch nicht tiefergründiger mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Die Rede ist von Etsy. Es ist ein großer Online-Marktplatz, der durch Einzigartigkeit besticht.
Genau, Etsy betreibt halt einen Online-Shop und Etsy ist quasi darauf ausgelegt, um so einzigartige Produkte zu vermarkten. Also das sind wirklich Produkte, die du nicht auf Amazon oder eBay findest. Es sind selbstgemachte Produkte, also wirklich einzigartige Produkte. Es ist jetzt kein Vertrieb von Massenwaren wie, weiß ich nicht, ein Wasserkocher oder so. Das sind wirklich einzigartige Produkte, die halt von Händlern halt, die dort ihre Produkte anbieten, meistens halt in Handarbeit selber gemacht wird.
Also es gibt auch viele aktive Käufer auf der Plattform an sich. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl verdoppelt. Die Zahl der aktiven Käufer soll insgesamt bei rund 82 Millionen liegen. Also durchaus eine große Plattform, die aber vom Chartbild her auch im aktuellen Technologie-Sell-Off, wenn man es so nennen darf, ordentlich gelitten hat.
Ja, genau. Ich glaube, das liegt halt auch in erster Linie, dass sie halt fast um 300% in 2020 halt gewachsen ist, natürlich auch als Corona-Profiteur. Aber ich glaube, das Wachstum bei Etsy ist nicht wirklich jetzt nur auf die Corona-Phase abzuschreiben. Ich glaube, da ist noch Wachstum zu erwarten, weil halt Etsy so dieses Einzigartige hat. Also sie bieten wirklich Produkte an, die du nirgendwo anders findest. Es sind handgemachte einzelne Unikate. Und ich sag mal, die Menschen heutzutage sind auch wirklich darauf aus, ihre Individualität auszuleben, individuelle Sachen zu haben und einzigartige Sachen oder Unikate zu besitzen. Und da kann halt wirklich kein anderer Online-Shop mithalten. Und was auch wichtig bei Etsy ist, ist, dass Etsy halt wirklich auch die das Motiv lebt, make you, e-commerce human, also keep e-commerce human, also im Sinne von, dass Händler besser bezahlt werden, also weniger an Etsy abdrücken müssen, und dass man auf Nachhaltigkeit achtet und genau, also das Unternehmen scheint auch wirklich nochmal mit guten ESG-Werten, gerade jetzt, wo jüngere Generation anfängt halt zu investieren und die halt auch wirklich Werte auf Nachhaltigkeit legt. Es ist natürlich gut, einen Wert im Portfolio zu haben, was halt auf ESG achtet, also auf soziale Komponenten, nachhaltige Komponenten achtet. Und ich glaube, damit hat man mit Etsy halt wirklich einen guten Player im Portfolio.
Um den Bogen zu spannen zu Amazon, es gibt ja auch dieses Amazon Handmade, was in 80 Ländern schon freigeschaltet ist, wo sich quasi Handwerker oder Künstler bewerben können. Dann werden sie freigeschaltet nach einem bestimmten Reglement und danach können sie auch ihre handgefertigten Waren anbieten. Und die Plattform ist ja größer als die von Etsy. Ist das so eine Art dann auch Konkurrenzsituation oder glaubst du, die können auch nebeneinander bestehen?
Ich glaube, das ist schon, also Amazon stellt natürlich wie immer halt in allen Sparten eine Konkurrenz dar. Aber bei Etsy ist halt nochmal, ich glaube, viele Händler gehen halt auch zu Etsy, weil man da halt weniger Gebühren zahlt. Man profitiert halt mehr von seinen Verkäufen und bei Etsy ist halt auch die Möglichkeit, dass man für wenig Geld halt Produkte schon einstellen kann. Und klar ist das natürlich nicht zu ignorieren, dass Amazon in dem Bereich auch aktiv ist. Vielleicht ist sogar ein zweites Risiko an dieser Stelle zu erwähnen, dass gewisse Social Apps halt auch so wie Pinterest halt auch eine Shopping-Funktion anbieten, dass man halt bestimmte Dinge sieht und die direkt auch in der App kaufen kann. Auch bei Instagram ist das möglich. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Risiko für Etsy. Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten. Und aber an sich das Unternehmen, also die Leitlinie, dass dieses Nachhaltige gefahren wird, ist, glaube ich, sehr interessant und auf jeden Fall ein Blick wert.
Ja, das haben wir uns auch angeschaut und werden das auch weiter verfolgen. Also sehr, sehr spannend, was es hier für Unternehmen gibt. Und wir wollen natürlich nicht nur selber die zu Hause was designen oder entwickeln und das dann verkaufen, sondern wir wollen auch diese ganze neue Technik nutzen. Die macht sich ja immer breiter in unseren Funktionen, in unserem Alltag, ob das eine Wearable-Uhr ist oder ob das jetzt das Smartphone ist, was ja vor 10 Jahren noch gar nicht so denkbar war im Alltag, wo man schon fast alles mit erledigen kann, insbesondere auch den Aktienkauf, auch das sollten wir mal hier nebenbei erwähnen, bringt mich zur Abschlussfrage. Denkst du, dass sich Technologie insgesamt überall durchsetzt oder glaubst du, dass vielleicht auch so ein kleiner Rückschritt wieder eintritt in Richtung Etsy, in Richtung Handmade und so ein bisschen was, ja, was man von früher kennt und schätzen lernt?
Ich glaube, der Trend für so handgemachte Sachen oder ich sag mal weg von Technologie analog wird wahrscheinlich immer da sein, weil es halt auch wieder so einen Unikat-Faktor hat, was Besonderes ist, nicht Mainstream ist, sage ich mal. Aber ich glaube, so die Wirtschaft antreiben und wichtige Player im Wirtschaftsbereich werden immer Tech-Werte wahrscheinlich bleiben, weil sie halt einfach extrem groß sind, skalierbare Geschäftsmodelle haben, auf eine Menge von Geld sitzen, die sehr gut investiert werden können, um neue Dinge zu erforschen, um neue Dinge halt voranzutreiben. Und ich glaube, Technologie ist halt nicht wegzudenken und es reicht nicht aus unserem Alltag, somit auch nicht aus dem Portfolio. Und ich glaube, da ist quasi schon abzusehen, dass die Technologiebranche da immer wichtiger wird. Auch wenn man die Indizes sieht, wenn man den S&P 500 sieht, sind die größten Gewichte da auch Technologiewerte. Und wenn schon so ein breit gestreuter Indizes wie der S&P 500 halt so viele Tech-Werte drin hat und die sehr große oder einen großen Anteil ausmachen, sagt das schon was über die Wirtschaft aus und
das stimmt. Vielleicht ändert sich beim DAX dann auch ein bisschen was. Wir kriegen ja den DAX 40 noch dieses Jahr, da so ein bisschen mehr Technologie gewichtet wird, denn so richtig Hochtechnologie haben wir ja da gar nicht enthalten.
Ja, das stimmt. Das fehlt vielleicht dem DAX auch. Ich glaube, es gibt viele kleinere auch, kleinere deutsche Unternehmen, die halt sehr technisch sind und technikaffin sind und ja im Bereich, in deren Bereich halt auch sehr weit sind. Ich glaube, da ist auf jeden Fall nochmal, ja, sollte man da vielleicht den DAX erweitern um ein paar sehr gute Technologiewerte.
Ja, Ansonsten erweitern wir die Sendung um weitere Technologieunternehmen in der kommenden Woche. Also dieses Wochenendformat gibt es natürlich hier im Nachgang noch einmal auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, dieser Apple Podcast nicht nur zu bestaunen, sondern zu hören, zu sehen. Und wir freuen uns dann vielleicht auf die nächste Sendung direkt wieder mit dir zu Technologieunternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Das wäre doch mal was.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gerne. Dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und vielen lieben Dank für die vielen Informationen. Bis bald, Schara.
Danke dir, Andreas.